Der Pianist Herbert Henk spielte einen Satz aus dem Klavierzyklus Musica Callada. Callada, das heißt auf Deutsch ruhig, still, schweigsam. Komponiert hat diesen Zyklus der katalanische Komponist Federico Mompou. Die Idee dazu kam Mompou durch den spanischen Mystiker San Juan de la Cruz aus dem 16. Jahrhundert. Der hatte in einem seiner Gedichte eine Musica Callada, eine Soledad Sonora besungen, eine Musik, die schweigt, eine Einsamkeit, die tönt. De la Cruz habe hier in Worten die Idee einer Musik versucht auszudrücken, welche die Stimme des Schweigens selbst sei. Sie hören die SWR2 Matinee am Sonntagmorgen, heute wortlos glücklich schweigen. Es gibt stille Musik, sogar Musik, bei der der Interpret ganz und gar schweigt. Gibt es auch Worte, die nichts sagen? Ist Schweigen nicht nur nicht reden? Darüber unterhalte ich mich nun mit Aleida Assmann, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin sowie Herausgeberin des Buchs Schweigen. Guten Morgen, Frau Assmann.
Guten Morgen, Frau Dantrimer.
Frau Assmann, im Gegensatz zu verschiedenen anderen Kulturen, wie zum Beispiel Altägypten oder China, bewertet die abendländische Tradition das Schweigen schlechter als das Reden. Warum ist das so?
Das stimmt vielleicht nicht ganz. Wir haben ja immerhin noch das Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Also irgendwas haben wir davon auch noch übernommen. Aber tatsächlich, die westliche Kultur steht im Zeichen des Redens. Und ich würde auch sagen, der Rhetorik und ist da sehr stark von Griechenland und Rom beeinflusst. Es gibt diesen sehr schönen Satz in der Rhetorik von Cicero, der heißt, sprich, damit ich dich sehe. Also ich sehe einen Menschen noch nicht, bevor er nicht angefangen hat zu sprechen. Ich muss ihn auch hören. Das ist eigentlich die Vervollständigung des Bildes, das der andere einbringt. Und bis zu Luhmann sagen wir inzwischen, Gesellschaft ist gleich Kommunikation. Also wir sind ständig miteinander im Gespräch.
Sie beziehen sich in Ihren Ausführungen ja auch auf den österreichischen Philosophen Paul Watzlawick. Und von dem stammt ja der Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Stehen Sie da dahinter?
Natürlich, wenn wir in einer Gesprächssituation uns befinden, dann, wenn wir schweigen, ist das auch eine Form der Antwort. Aber das Schweigen ist nicht nur das Gegenteil von Reden eigentlich, sondern auch ein Teil, ein ganz wichtiger Teil des Redens. Wir machen ja auch Pausen. Und so eine Pause kann dem, was wir gesagt haben, Gewicht geben, aber es kann auch Leerstellen aufreißen. Das haben wir gesehen in den Interviews mit den Überlebenden des Holocaust, die in den 80er, 90er Jahren gemacht wurden. Und da gab es solche Leerstellen. Und die hatten noch eine andere Bedeutung, nämlich auf so einen Subtext des Nichtsagbaren zu verweisen. Also da gibt es dann auch so eine Form des Endens der Sprache im Sprechen.
Das heißt, ich würde was vielleicht gerne sagen, aber ich kann es nicht sagen, also bin ich lieber still?
Ich habe keine Sprache dafür. Robert Antelme hat einmal gesagt, als wir zurückkehrten, wir die Überlebenden, und wollten endlich anfangen zu schreiben, dann stellten wir fest, dass uns die Worte fehlten. Also diese Sprache muss auch erst geschaffen werden und da hat auch die Kultur und die Gesellschaft einen Anteil.
Also dieses berühmte, mir fehlen die Worte, was man auch zum Beispiel, wenn man mitfühlt mit jemand, wenn man trauert zum Beispiel, sagt.
Ja, diese Form des Fehlens der Worte kann auch die Bedeutung haben, dass mir die richtigen Worte fehlen, die jetzt nötig sind. Wir haben keine, wollen uns auch nicht mit einer Formel oder mit einer Floskel aus der Affäre ziehen. Eigentlich ist das Fehlen der Worte auch ein emotionales Signal und kann auch etwas bedeuten.
Und das Absurde ist ja auch da wieder, man sagt ja schon wieder was, nämlich mir fehlen die Worte, ne?
Ja, man übertönt das Schweigen. Das Schweigen als solches kann auch als eine Panne und als ein Notfall gewertet werden, als etwas, was wir überbrücken möchten. Aber manchmal ist auch dieses Schweigen durchaus ausdrucksfähig, wenn es nämlich ein inniges und gegenseitig einstimmendes Schweigen ist.
Sie unterscheiden ja auch verschiedene Formen von Schweigen. Also zum Beispiel gibt es da das Wort arme Schweigen und das Wort reiche Schweigen. Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Also man kann schweigen, weil einem die Worte fehlen, wie wir gerade sagten, aber man kann eigentlich auch schweigen, indem man viel zu vieles sagt. Es gibt dieses Geplapper, das geschwätzige Schweigen und da finde ich den Polonius in Shakespeares Hamlet ein sehr gutes Beispiel. Der quasselt immer die ganze Zeit vor sich hin und die Königin sagt dann mal irgendwann zu ihm, mehr Inhalt und weniger Kunstfertigkeit. Also mach es doch knapp und bring es auf den Punkt.
Mhm. Sie unterscheiden auch bedeutungsvolles Schweigen und strategisches Schweigen. Und da können wir eigentlich gleich bei Shakespeare bleiben, oder?
Ja, natürlich. Shakespeare ist ein wunderbares Beispiel dafür, vor allem wenn wir an ein anderes Stück von ihm denken, nämlich an King Lear, König Lear. Da gibt es das Motiv der Liebesprobe, was Shakespeare aus der Folklore übernommen hat. Und das sieht so aus, dass er seine drei Töchter bittet, ihm zu erklären, wie sehr sie ihn lieben. Und da gibt es nur zwei schlechte Töchter, die das wunderbar blumenreich und wortgewaltig ausdrücken können. Aber Cordelia, in diesem Namen steckt ja schon das Wort Cord, Herz drin. Also die Herzensperson, die kann, wie sie immer sagt, ihr Herz nicht auf die Zunge heben und macht das relativ knapp. Und da wird nun der Vater furchtbar böse und sieht das als eine Form des trotzigen Schweigens an. Aber in Wirklichkeit ist es eine Form der Innerlichkeit, in der eigentlich die Seele spricht. Und dass er das von ihr fordert, ist eigentlich schon ein Verstoß gegen die grundlegende Liebesregel. Das kann man nicht mit Worten einfordern.
Also er will diese Worte erzwingen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, bei den Schwestern ist so das berühmte, ich schmier dem jetzt Brei um den Mund, wenn man das macht.
Genau, und unter diesem Verdacht steht eigentlich die Höflichkeit überhaupt, denn die Cordelia steht für eine Sprache der Aufrichtigkeit und der Authentizität. Also hier soll die Seele sprechen und die Höflichkeit ist immer schon Verstellung und Lüge. Und deswegen ist der Satz von Schiller auch so eindrucksvoll. Der hat gesagt, spricht die Seele, so spricht, ach, schon die Seele nicht mehr. Und im Grunde in diesem Satz ist das Wort ach so etwas wie der Seelenlaut. Das ist kein Wort unserer Sprache, steht so nicht im Lexikon, aber es ist der Moment der reinen Expressivität, während die Sprache dann immer schon verbiegen und verstellen.
Und man denkt auch immer, man muss jetzt noch was hinterher schieben und noch was sagen, um es klar zu machen. Dabei wäre Schweigen vielleicht manchmal die geschicktere Lösung.
Durchaus, aber es muss eben ein Verständnis über das Schweigen und Reden auch geben. Sonst wird es eben auch falsch verstanden.
Cordelia war jetzt ein Beispiel für das bedeutungsvolle Schweigen. Habe ich das richtig verstanden?
Mhm.
Dann würde ich jetzt
Herz ausschütten gewissermaßen. Wie soll man das machen? Dafür gibt es ja dann viele Möglichkeiten.
Dann würde mich jetzt noch das strategische Schweigen interessieren.
Ja, also strategisches Schweigen hängt damit zusammen, dass die Gesellschaft uns selbst so etwas wie einen Rahmen vorgibt, in dem sie uns anweist, wann man reden und wann man schweigen soll. Und eine solche Form des sozialen Pakts des Schweigens ist für mich der Takt. Der Takt, der dient dem Schutz des anderen. Also die andere Person soll respektiert werden und wir brauchen einen Schutz der Distanz. Wir dürfen ihr nicht zu nahe kommen. Wir müssen ihre Eigensphäre, ihr Gesicht wahren. Wir müssen vermeiden, dass sie in eine Peinlichkeit gerät. Wir müssen also das Selbstbild des anderen schützen. Aber auf der anderen Seite gibt es den anderen sozialen Pakt und das ist das Tabu. Und da geht es nicht um den Schutz des anderen, sondern um den Schutz der Werte der Gesellschaft selbst. Die darf man nicht unmittelbar anrühren. Man verschließt sie gewissermaßen in einer Wolke der Unantastbarkeit. Und wenn man dann doch darüber redet, dann ist davon die Rede, hier werden die Grenzen des Sagbaren verschoben. Das kann zum einen gut sein, wenn diese Tabus repressiv sind, aber das kann auch schlecht sein, wenn diese Tabus dazu dienen, die gemeinsamen Werte der Gesellschaft zu schützen. Dann kann die Verlagerung der Grenzen des Sagbaren, wir erleben das ja auch gerade mit der AfD in unserem öffentlichen Diskurs, durchaus problematisch werden, weil wir dann plötzlich Hetze und Hass und auch wieder antisemitische Parolen immer öfter hören.
Womit wir ja eigentlich auch schon wieder bei Ludwig Wittgenstein sind. Von dem stammt nämlich der berühmte Satz, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Und Sie haben diesen Satz abgewandelt. Inwiefern?
Ja, man könnte auch sagen, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schreiben. Und da möchte ich hinweisen eigentlich auf eine ganz, ganz wichtige Dimension der Kommunikation, die eben nicht die der zwischenmenschlichen Anwesenheitskommunikation ist, sondern überhaupt des Schreibens. Da denke ich mal an Montaigne etwa. Der hat Essays geschrieben und da hat er direkt gesagt, also das, was ich dir, Leser, jetzt erzähle, das berührt dich jetzt ganz direkt und ich komme direkt zu dir und ich mache den Umweg um die Gesellschaft an ihr vorbei, ich schreibe an den Geboten der Gesellschaft vorbei und berühre dich jetzt im Innersten. Diese Kultur des Schreibens hat in Deutschland eine sehr starke protestantische Tradition und da wird sozusagen eine Kultur der Aufrichtigkeit, Authentizität, Innerlichkeit, kurz geschlossen mit dem Druck, also mit dem Medium der Schrift und dem Druck. Und das ist dann schon wieder eine andere Welt als die Kultur der Rhetorik oder der öffentlichen Rede, nämlich eine andere Form, und das ist die Kultur des Schreibens.
Und ich kann beim Schreiben, finde ich persönlich ganz wichtig, auch nochmal drüber nachdenken, was ich da eigentlich zu Papier bringe.
Natürlich, also man ist, indem man schreibt, erstmal dem anderen entzogen und hat eine Sphäre des Freiraums um sich. Und aus dieser Sphäre des Freiraums ist man auch heraus den gesellschaftlichen, eben auch Tabus oder Gesetzen oder Regeln weniger ausgesetzt. Also es ist ein Freiraum.
Und wie ist Ihre eigene Einstellung zum Schweigen? Schweigen Sie gerne?
Also ich fürchte, ich rede viel zu viel, wie man ja auch wieder gesehen hat. Aber tatsächlich halte ich sehr viel vom Schweigen. Der wichtigste Grund eigentlich für mich, warum das Schweigen so entscheidend und grundlegend ist, weil es überhaupt erst die Möglichkeit des Zuhörens öffnet. Das heißt, wir müssen ja schweigen, um dem anderen zuzuhören. Und das sollten wir eigentlich öfter tun.
Und weil Sie es jetzt nicht gesehen haben, sage ich es Ihnen jetzt. Ich habe die ganze Zeit zustimmend genickt und gedacht, ja, das ist gut, was Sie jetzt da sagen. Das finde ich sehr interessant.
Gut, ja, vielen Dank für Ihre Fragen und für Ihr Zuhören.
Danke, dass Sie Zeit für uns hatten, Frau Assmann. Mit Aleida Assmann, der Kulturwissenschaftlerin, sprach ich über Formen des Schweigens in der SWR2 Matinee wortlos glücklich. Und bei uns geht's jetzt weiter mit Musik aus dem Film Jenseits der Stille.